Judith Gerlach ist Bayerns Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention und damit Deutschlands erste Präventionsministerin. Als ehemalige Digitalministerin setzt sie sich intensiv für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ein. In dieser Folge spricht sie über Projekte wie das virtuelle Kinderkrankenhaus, Telemedizin in ländlichen Regionen und die Bedeutung von Prävention und KI, besonders im Kontext von Frauengesundheit.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast und ich freue mich sehr, dass ich heute in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin sitzen darf, bei wunderschönem Sonnenschein unter der Glaskuppel mit Judith Gerlach, die ich schon vor längerer Zeit kennengelernt habe und sehr schätze. Judith Gerlach ist Staatsministerin in Bayern für Gesundheit, Pflege und seit neuestem für Prävention. Und wir haben einiges zu besprechen, liebe Judith. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Inga.
Ja, an dir finde ich so spannend, dass du in Deutschland wirklich die einzige Gesundheitsministerin bist, die vorher mal Digitalministerin war. Du bist Juristin, du bist natürlich, wie das in Bayern ist, in der CSU Abgeordnete und dann Ministerin geworden und hast ganz viel Kompetenzen, die du in dieses Amt mit einbringst und hast mir bei unserem ersten Gespräch erzählt, dass du ein Praktikum in der Pflege gemacht hast, um dich so ein bisschen da reinzuweiben, kann man sagen. Wie bist du zu dem Thema Gesundheit gekommen und was bedeutet das heute für dich?
Es hat natürlich zunächst mal den Vorteil, dass ich vorher Digitalministerin war, eine gewisse Pionierrolle kenne, dadurch, dass ich auch die erste Digitalministerin mit eigenem Ministerium in Deutschland war, jetzt wieder im Gesundheitsministerium durch unseren Zusatz der Prävention auch das erste Ministerium, das Prävention wirklich auch als eigenen Titel führt und damit natürlich dem Thema noch ein ganz anderes Schwergewicht gibt. Aber es ist nicht nur die Pionierfunktion, es geht natürlich vor allem auch darum, Technologie zu implementieren in den Gesundheitsbereich. Und ehrlicherweise dachte ich am Anfang, wir wären da schon etwas weiter. Im Digitalministerium haben wir sehr viel digitale Verwaltung gemacht und haben wir teilweise wirklich from scratch angefangen, weil da sehr wenig Strukturen waren und teilweise auch sehr wenig Bewusstsein für das Thema Technologie innerhalb der Staatsverwaltung. Und ich dachte durch einzelne Projekte, die ich auch schon als Digitalministerin begleitet habe, ein Projekt zum Beispiel über koronare Herzerkrankungen bei Frauen, was mit künstlicher Intelligenz bewertet wurde und Daten gesammelt wurde, das habe ich damals schon angefangen als Digitalministerin zu unterstützen und habe es jetzt fortgeführt im Gesundheitsministerium. Wir haben noch ein, zwei andere Projekte gemacht, zum Beispiel digitale Bettenbelegung an Krankenhäusern. Also ich hatte so das Gefühl, da geht schon einiges und habe aber dann doch festgestellt, als ich ins Gesundheitsministerium kam, dass teilweise Pflegeeinrichtungen noch nicht mal WLAN-Infrastruktur haben. Das heißt, nicht nur die großen, die fancy Sachen, wo es um KI und Quantum geht, sondern teilweise sind es sehr die Basics, die eben auch im Gesundheitsbereich Betrachtung finden müssen, damit grundlegende Dinge gehen, damit sie auch angewandt werden. Und das ist mit das Wichtigste, dass die User, aber auch die, die es zur Verfügung stellen, so aufgestellt sind, dass es Verwendung findet dann in der Praxis.
Ich finde das total spannend. Das wird auch, glaube ich, für unser Gespräch heute der Fokus sein, diese Digitalthemen, weil das natürlich auch ein bisschen mein Fokus ist. Du hast dieses Praktikum gemacht in der Pflege, hast dann da gesehen, das ist schon teilweise wirklich erstaunlich, unter welchen Bedingungen Menschen auch arbeiten müssen, wie hoch Doppelarbeiten sind, einfach weil sie nicht digitalisiert sind. Und hast jetzt den Fokus darauf, wirklich erstmal diese Infrastruktur zu schaffen, dass überhaupt Digitalisierung in der Fläche ankommen kann. Aber es gibt ja auch ganz viele Besonderheiten in Bayern, die ich extrem spannend finde. Nehmen wir mal das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und die digitale Infrastruktur mit Patientenportalen, die entstehen. Und das ist ja in Bayern sehr viel, sagen wir mal, koordinierter und läuft sehr viel, ich würde sagen, nutzerfreundlicher ab, weil Menschen brauchen ja nicht irgendwie 50 verschiedene Apps, um ihre Gesundheit zu managen. Und da habt ihr einen ganz besonderen Weg. Vielleicht können wir da mal ein bisschen eintauchen.
Also wir haben dort verschiedene Wege. Ich würde es jetzt auch nicht nur isoliert betrachten, was die Krankenhäuser anbelangt. Wir haben natürlich auch das Problem, der Staat selbst, die Krankenhäuser sind ja keine nachgelagerten Behörden von uns, genauso wenig wie die Ärztinnen und Ärzte mit ihren Praxen. Am Ende des Tages stellen die sich natürlich eigenverantwortlich selbst auf in der Digitalisierung. Was wir aber als Staat tun können, ist zum einen Projekte zu fördern, um infrastrukturell den Weg aufzuzeigen, wie es funktionieren kann. Natürlich aber auch Innovationen zu fördern, die aus den Unis kommt, aus verschiedenen Hubs, die wir in den Kunden Zentren zum Beispiel haben. Da fehlt es eben teilweise auch an Geld und da kann der Staat schon mithelfen zu finanzieren, aber letztlich auch zu schauen, wie kann man denn infrastrukturell auch Standards vorgeben, um in der Breite dann anzukommen. Wir sind ein Flächenland in Bayern, das heißt, das ist natürlich auch für uns extrem entscheidend. Ich kann dir ein Beispiel nennen mit dem virtuellen Kinderkrankenhaus, das wir in Bayern aufgebaut haben. Im Grunde genommen sind fast alle Kinderkliniken in Bayern miteinander vernetzt. Das heißt, das Belegungsmanagement lässt sich viel einfacher gestalten. Die sind untereinander vernetzt und können sich besser absprechen, wo das Kind in der jeweiligen Betroffenheit gesundheitlich, an welches Klinikum verlegt werden muss, wo überhaupt noch Betten frei sind. Wir arbeiten jetzt ganz aktuell daran, telemedizinisch nochmal ein Tool draufzusetzen, damit man auch telemedizinisch sich absprechen kann, gerade für die schwierigeren Fälle. Und das sind natürlich Bereiche, wo man dann eine Vernetzung hat und nicht mehr nur allein isoliert dasteht und händisch rumtelefonieren muss, im schlimmsten Fall einen Fax schicken muss. Von daher, da gibt es schon einige gute Projekte, die teilweise auch so eine Ausstrahlkraft hatten, dass sie bundesweit gesehen werden und hoffentlich auch nachgeahmt werden.
Ja, das sind ja die Beispiele, die wir letztendlich schaffen müssen, damit das wirklich auch bei den Menschen ankommt, was Digitalisierung und digitale Transformation für ein Potenzial hat. Jetzt hast du es gerade angesprochen, Telemedizin. Bayern ist ein Flächenland. Wir sind ja gerade in Berlin, auch um Berlin herum, ja, wo ich lebe, Brandenburg, da ist das genauso. Also das hat ja Bayern eigentlich ganz ähnlich wie Berlin-Brandenburg. Man hat München, man hat Ballungszentren, wo die Versorgung extrem gut ist. Und dann hat man aber natürlich in der Fläche auch Bereiche, wo ja der Fachkräftemangel oder auch die Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte ja dahin geht, dass Versorgung super schwierig wird. Wenn du jetzt sagst, ihr unterstützt von staatlicher Seite Projekte, die da reingehen, was ist deine Vision? Also wie sieht Versorgung auch besonders in der Fläche, wenn sie digital wäre, wie sieht die dann aus in ein paar Jahren?
Sehr unterschiedlich gestrickt. Also es kommt immer darauf an, welchen Bereich man sich anschaut. Du hast jetzt die Hausärzte angesprochen. Da haben wir natürlich das Problem, dass bei uns auch immer weniger Hausärzte werden, vor allem in der Fläche. Es finden sich keine Nachfolger mehr. Es ist teilweise nicht nur aufgrund der ländlichen Region für einige nicht mehr interessant, sondern diese Praxis allein zu führen, ist für viele nicht mehr in der Vorstellung. Viele wollen im MVZ arbeiten oder mit anderen Ärzten auf jeden Fall zusammen, sich die Verwaltung teilen, auch in flexiblen Arbeitszeitmodellen arbeiten. Gerade sehr viele Frauen sind natürlich auch Ärztinnen und ja, sagen, ich möchte das mit meiner Familie vereinbaren und will es nicht mehr so machen wie die Einzelkämpfer, die vorher halt teilweise auf dem Land Hausarzt waren. Und das bringt uns in die Situation, dass wir immer schlechter abgedeckt sind. Das kann man natürlich auch durch Technologie zumindest bruchstückhaft auffangen, indem man mehr mit Telemedizin arbeitet, indem man durchaus das ganze System so strukturiert, dass MVZs immer noch gut anfassbar sind und eine größere Region dann abdecken, Hausarztbesuche dann auch machen, also raus in die Fläche dann zu fahren, aber nicht mehr, dass jede kleine Kommune einen Hausarzt hat. Das sehen wir heute leider schon, aber es wird natürlich nicht alles auffangen. Das heißt, wir versuchen auch unabhängig von Digitalisierung in Bayern Anreize zu schaffen, wie die Landarztquote zum Beispiel. Bei uns kann man in Bayern auch Medizin studieren, auch wenn man nicht den NC hat, wenn man sich daraufhin verpflichtet, dann auf dem Land oder in einem unterversorgten Gebiet Hausarzt zu werden. Oder es gibt auch zum Beispiel Stipendien, die wir vermitteln und die wir zahlen letztendlich im Studium, wo man sich aber dann auch verpflichten muss, auf dem Land dann Hausarzt zu werden. Die, die ich kenne, haben das dann auch gerne gemacht und sind dann da auch sehr, sehr happy. Aber man muss natürlich die Leute erstmal dorthin bringen, muss gewisse Anreize setzen. Wir haben auch eine Prämie zum Beispiel. Also wenn junge Ärztinnen und Ärzte eine Praxis übernehmen, gibt es bis zu 60.000 Euro vom Staat, dass dort diese Hausarztpraxis weiterhin aufrechterhalten wird. Und so haben wir natürlich schon einige Anreize, um das System aufrechtzuerhalten. Aber Digitalisierung muss auch eine Rolle spielen. Ich denke an unsere digitale Patientenplattform Doc Online von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern, die im Grunde genommen eine strukturierte, eine medizinische Ersteinschätzung gibt, welches Versorgungsangebot überhaupt für den Patienten, für die Patientin zielgerichtet ist. Und sofern medizinisch indiziert, gibt es dann zum Beispiel auch eine Videosprechstunde. Und wenn das nicht funktioniert, dann eine Weiterbehandlung. Also da findet schon sehr viel mehr Patientensteuerung statt und das kann natürlich digital sehr viel besser funktionieren. Und wir binden das fördern wir jetzt auch wieder zum Beispiel auch an Pflegeheime an. Das muss natürlich auch mitgedacht werden. Das sind nicht nur die Hausärzte, sondern auch die Pflegestrukturen im ambulanten, aber natürlich auch im stationären Bereich, die auch immer schwieriger werden, in der Fläche zu versorgen.
Ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube, da müssen wir ja auch hinkommen, weil viele Menschen empfinden das Gesundheitswesen als extrem komplex und finden sich da auch nicht zurecht. Das hat auch eine Korrelation mit Bildung tatsächlich, aber auch mit Alter. Also sieht man in Umfragen, dass gerade junge Menschen extrem herausgefordert sind, weil die wachsen ja in der digitalen Welt auf, wo alles einen Klick entfernt ist. Und dann Gesundheitsversorgung teilweise schwierig einfach zu bekommen, weil der Prozess dorthin für die gar nicht mehr gewöhnt ist. Und das ist ja auch ein Riesen-Gap eigentlich, ein Riesen-Generationen-Gap. Und da braucht es sowas, ne, dass wir zukünftig Menschen viel stärker dabei unterstützen, da sich auch zurechtzufinden.
Absolut, da sprichst du ein extrem wichtiges Thema an. Das sind ja nicht nur die Plattformen selbst oder das Videotool, was man anbietet und dann darauf hofft, wird schon funktionieren. Man hat es sehr gut gesehen beim E-Rezept, das Anfang des Jahres genutzt werden konnte und viele massiv überfordert damit waren. Wie viele Fragen haben wir bekommen? Nur von Älteren, natürlich vor allem auch von denen, die überhaupt nicht wussten, was passiert denn da jetzt, was passiert, wenn ich da meine Karte hinhalte und wie funktioniert das alles und werden da jetzt Daten von mir abgerufen und wer hat eigentlich diese Daten? Und also da waren so viele Fragen, dass man sehr deutlich gemerkt hat, es reicht nicht, wenn man, wie jetzt der Bund vorgibt, es gibt jetzt ein E-Rezept, das ist eine gute Sache, aber man muss das Ganze auch begleiten mit einer Kommunikationsstrategie. Ja, und das erfolgt aber in vielen Fällen nicht. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel Healthcare Biosite überlegt. Das ist im Grunde genommen ein digitales Ökosystem, was wir seit einigen Monaten aufbauen. Wir unterstützen Patientinnen und Patienten, pflegebedürftige Ärzte natürlich, aber auch also alle Player, die als Leistungserbringer eine Rolle spielen, bei den Veränderungen durch Digitalisierung, durch Innovation, indem wir maßgeschneiderte Fortbildungsoffensiven anbieten, aber auch Aufklärungs- und Informationskampagnen. Und die sind manchmal gar nicht so fancy. Manchmal ist es einfach nur ein Plakat im Ärzteraum, im Warteraum vom Arzt, der einfach darüber aufklärt, was ist eigentlich ein E-Rezept, was erwartet uns mit der elektronischen Patientenakte, wie soll die funktionieren, was passiert dort mit meinen Daten. Darüber müssen wir viel offensiver reden, dass es auch gut angenommen wird. Das auf der einen Seite die Informationen und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, manchmal auch sehr maßgeschneidert zu schauen, wie kann denn in den Praxen, aber auch in den Pflegeheimen Digitalisierung Eingang finden, ohne diese ständigen Medienbrüche und Standardprobleme, die wir immer wieder hören und immer wieder haben. Also ich bekomme ehrlicherweise auch sehr häufig zurückgespiegelt, oh, jetzt müssen wir auch noch digitalisieren. Ja, wir haben so viel zu tun in unserer Praxis und die Pflegekräfte sind alle sehr ausgelastet und sie empfinden Digitalisierung häufig als zusätzliche Belastung. Dabei soll es sie entlasten. Das heißt aber, da läuft was schief.
Total, ja. Da läuft total was schief. Ich finde das auch sehr spannend, dass du diesen Punkt ansprichst. Kommunikation einmal und zum Zweiten dieses nutzerzentrische Denken, also das Überlegen, wie wird etwas in Prozesse eingebunden, die schon existieren und wie wird etwas so gut gedacht, dass es auch dann den Pflegekräften und den MFAs, weil das sind häufig die, die das im Praxisalltag nutzen, zugutekommt. Das finde ich eine ganz wichtige Frage und ich finde es sehr spannend, dass wir da auch im Diskurs immer weiter hinkommen. Das passiert aber nur, weil wir die ersten Sachen ja einführen. Und wenn du jetzt sagst E-Rezept, bin ich hundertprozentig d'accord. Also wir brauchen viel mehr auch positive Kommunikation, sonst überlassen wir das Narrativ ja vielen Menschen, die das, wenigen Menschen, die das kritisch sehen, die dann aber vielleicht ganz laut schreien. Und das ist ja auch oft im Gesundheitswesen so, dass wenn sich etwas verändert, ne, dann gibt es Disbalancen. Und Kommunikation ist extrem wichtig. Das ist ja auch wahrscheinlich ein Riesenteil deiner Aufgabe, mit Menschen zu kommunizieren.
Ja, und das wird auch eine ganz entscheidende Aufgabe sein bei der EPA, die jetzt kommen soll im nächsten Jahr. Und da erwarten uns natürlich einige technische Herausforderungen, da bin ich fest davon überzeugt. Aber die sind jetzt keine, die ich unmittelbar beeinflussen kann. Was ich aber beeinflussen kann oder wo wir auch mithelfen können, auch als bayerisches Staatsministerium, ist in der Kommunikation, aber auch die einzelnen Player dort anzuhalten, mitzumachen. Mhm. Ich höre natürlich jetzt schon wieder Rufe nach dem Verschieben. Ja, die EPA soll jetzt noch nicht kommen im nächsten Jahr. Das höre ich auch im Übrigen von den Pflegeheimen, die sich nicht an die Telematikinfrastruktur anschließen wollen. Deswegen versuchen wir jetzt einfach ganz offensiv das Thema anzugehen. Wir haben jetzt erst wieder eine große virtuelle Veranstaltung, wo einfach erklärt wird, wie schließt man sich eigentlich an die TI an, wie funktioniert das, welche Vorteile hat das, welche Schritte muss man dabei gehen. Ich halte vorher eine kleine Rede und versuche einfach offensiv das Thema anzuschieben, dass man dann nicht erst kurz vor knapp feststellt, man ist nicht angeschlossen, es funktioniert wieder nicht, sondern dass man sich frühzeitig darauf vorbereitet. Und ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang frühzeitig zu sagen, ist fast lachhaft, weil wir sind in diesem Bereich nicht frühzeitig dran, sondern wir haben einige Punkte noch nicht, wo andere europäische Länder einfach schon seit Jahren darüber verfügen. Das heißt, jetzt nochmal zu verschieben, nur weil noch Unsicherheiten bestehen, das lasse ich nicht zählen, ehrlich gesagt. Will aber dabei mithelfen, dass diese Prozesse möglichst gut über die Bühne gehen.
Ja, und ich glaube auch, ehrlich, wenn man das als ein Bundesland gut hinbekommt, dann wird man ja auch attraktiver wieder für Pflegekräfte, wenn das gut läuft. Man hat einen Pull-Effekt. So funktioniert ja Innovation. Man hat einen Pull-Effekt. Man schafft das nicht über Druck und über Malus, sondern man schafft es ja darüber, dass man zeigt, so funktioniert es besser und einfach mit einem guten Beispiel vorangeht.
Zum einen das, zum anderen werden wir es uns nicht mehr leisten können, auch von den Fachkräften her. Nicht nur, weil wir weniger Menschen haben, die im Gesundheitssystem perspektivisch arbeiten, auch was die Pflege anbelangt, sondern, und das merke ich schon, ein Großteil der Frustration kommt auch daher, dass viele Prozesse zu bürokratisch sind, ineffizient sind und dann nicht durch Digitalisierung unterstützt. Oder wenn, kommt Digitalisierung zwar ergänzend hinzu, aber teilweise wirklich ja fast lachhaft, wo ich verstehen kann, warum es keinen Mehrwert hat. Du hast vorhin gesagt, ich habe hospitiert in einem Pflegeheim und habe mir dort die Prozesse angeschaut, die administrativen, und habe einfach auch mir angeschaut, für welche Arbeiten wie viel Zeit gebraucht wird. Und die eine Pflegekraft hat dann immer den, als wir Blutdruck gemessen haben, den Blutdruck immer auf den Zettel geschrieben und hat ihn in die Hosentasche gesteckt und hat es dann am Ende, hat sie es in den Computer übertragen und hat dann gesagt, ja, so sieht halt unsere Digitalisierung aus. Und dann habe ich gesagt, ja, und genau das ist damit nicht gemeint. Das ist ein doppelter Arbeitsschritt, den sie machen musste, weil sie ihn auf Papier und dann in den Computer hinterlegen musste. Hinten dran waren dann die ganzen ausgedruckten Ordner noch gestanden. Das ist eben nicht Sinn und Zweck von Digitalisierung, dass ich es doppelt administriere. Sondern im Grunde genommen müsste sie in einem Sprachsystem den Blutdruck eingeben. Das müsste eigentlich gleich dann schon den richtigen Ort finden der Person und am besten noch KI-basiert aufbereitet Rückschlüsse daraus ziehen. Ja, und all diese Dinge sind aber noch nicht da, wären technologisch aber durchaus schon machbar. Und ich glaube, da müssen wir einfach sehr viel genauer hinschauen, auch mit denjenigen, die diese digitalen Angebote machen, wie man noch kundenzentrierter aus deren Sicht die Dinge darstellen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, der ein oder andere hat noch nie ein Pflegeheim betreten, wenn ich mir anschaue, was dort angeboten wird, und dass am Ende des Tages eigentlich nicht der Pflegekraft geholfen wird, ihre Prozesse und Strukturen zu vereinfachen, sondern sie eigentlich fast noch doppelte Arbeit dadurch hat.
Ja, das finde ich auch total krass, zumal das Gesundheitswesen ja auch nur aufrechterhalten werden kann, weil sehr viele Leute sehr viel rennen. Ja. Und sehr viel telefonieren, was irgendwie total unsinnig ist. Also du sagst jetzt Spracherkennung, aber wir haben ja auch vernetzte Geräte. Also wir haben so viel Potenziale, die wahrscheinlich ganz viel Personal freimachen würden und aber auch die Möglichkeit bringen würden, Personal vielleicht nochmal anders zu qualifizieren. Ja, also das finde ich enorm spannend, weil wenn wir uns die Hebel angucken, dein Ministerium ist ja seit neuestem auch Ministerium für Prävention. Ich habe irgendwie so ein schönes Meme gesehen, Markus Söder will jetzt Schüler zum Joggen zwingen oder so. Habe ich irgendwo auf Social Media gesehen, musste ich sehr lachen. Und das ist aber natürlich was besonders Tolles für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, weil uns schon lange klar ist, wir müssen irgendwann wegkommen von diesem Reparaturbetrieb, den wir aktuell haben, wo wir eigentlich warten, bis Menschen wirklich erkrankt sind und dann erst behandeln, vergüten, auch die ganze Struktur eben darauf ausgelegt ist. Das ist jetzt ein kleiner Anfang, aber das ist ja ein sehr großes Thema.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Wirklich ein Shift from sick care to health care, so das englische Wort, das ist ja ein großer Shift. Und vielleicht, also mich würde total interessieren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass ihr das jetzt so macht und was ihr damit vorhabt natürlich auch.
Wenn ich noch einmal zurückspringen darf, du hast gerade gesagt, dass wir Digitalisierung brauchen und die Prozesse schwierig sind. Ich will nicht verhehlen, und da ist auch noch eine große Aufgabe, die wir auch bundesweit sehen müssen, dass es eben nicht nur um Technik geht, sondern auch darum, die Prozesse zu vereinfachen. Also das ist so klar offensichtlich, dass wir ein wahnsinnig aufgeblähtes Konstrukt haben. Das geht von den Krankenkassen über die Pflegeversicherung bis hin, wie die Administration dann in Krankenhäusern laufen muss und was dort auch administriert werden muss. Oder die Menschen auch das Gefühl haben, es aufschreiben zu müssen, um nachträglich, weil sie denken, ah, der medizinische Dienst prüft mich dann, ich schreibe lieber noch mal etwas mehr auf. Also da auch Strukturen zu schaffen. Und wir haben so eine Art Mythenliste in Bayern jetzt gemacht, wo wir mal aufgeschrieben haben oder sehr deutlich gemacht haben, was überhaupt administriert werden muss und was teilweise administriert wird, obwohl es gar nicht gesetzlich vorgegeben ist. Also auch mit solchen Mythen aufzuräumen und zu schauen, dass dann auch nicht digital das Ganze aufgeschrieben wird, finde ich auch extrem wichtig. Und das ist ein Punkt, an dem wir dringend neben Digitalisierung arbeiten müssen, weil sonst hilft einem die ganze Technik nichts.
Ja, Fehlerkultur.
Ja, ja, ist natürlich auch schwierig im Gesundheitssektor und im Pflegesektor. Also man darf da nicht lax umgehen. Nein, und sagen, ja, das betrifft ja nur die Patientensicherheit so ungefähr. Aber man muss auch nicht so überbordend vor allem schwachsinnige Dinge administrieren, die dem Patienten am Ende nichts helfen. Und die zu identifizieren, das haben wir jetzt in den letzten Monaten gemacht, aber da ist auch definitiv noch ein Stück Weg zu gehen.
Also die Mythenliste, ist die öffentlich verfügbar?
Ja, steht super im Internet.
Und dann können wir die mal in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, das ist auch der einzige, das ist eben so interessant. Also ich versuche jetzt nochmal die Überleitung zu dem Präventionsthema, weil ich finde, das hat eine gewisse Gemeinsamkeit. Es geht letztendlich um Themen, die wir schon immer so machen, die dann so weitergegeben werden. Und das macht eben digitale Transformation, die gibt uns die Möglichkeit, vielleicht nochmal mit einem frischen Blick da drauf zu schauen und zu sehen, das ist jetzt wirklich unsinnig. Also bei mir ist so, ich sehe Rechtschreibfehler in einem Dokument immer erst, wenn ich es irgendwie in einem PDF umgewandelt habe. Das geht total vielen Leuten so. Und ich glaube, das ist digitale Transformation, die hebt das so raus und ermöglicht uns aber auch, dadurch, dass wir, du hast das jetzt angesprochen, die EPA-Daten zentral verfügbar haben, immer mehr auch Daten erheben können, aus diesen Daten auch lernen können. Und das birgt auch ein großes Potenzial für den Bereich Prävention. Aber das ist natürlich auch alles wieder ein zweischneidiges Schwert, weil wir wollen ja auch Menschen keine Angst machen, die nicht überversorgen. Und ne, also es gibt da auch wieder ganz viele Sachen. Und ich würde da jetzt trotzdem gerne nochmal darauf zurückkommen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass ihr gesagt habe, das muss jetzt mit irgendwie in den Fokus, genauso wie die Pflege auch.
Naja, wie du schon gesagt hast, im Grunde ist es ja schon seit Jahren Thema. Mhm. Wir wissen, dass der Präventionsgedanke ein viel größeres Schwergewicht spielen muss, weil es Schlüsselfaktor ist, auch mit Blick darauf, dass unser Gesundheitssystem, so wie es heute aufgestellt ist, einiges an Reformen benötigt im Pflegebereich, bei den Krankenversicherungen zum Beispiel, aber eben auch mit Blick darauf, dass wir unser Bewusstsein ändern müssen hin zu, unser Gesundheitssystem ist sehr fokussiert auf, wenn ich krank bin, wird mir geholfen, so ungefähr. Aber weder in finanzieller Hinsicht noch vom Bewusstsein her in dem Bereich, dass Prävention eine größere Rolle spielt. Und damit auch Eigenverantwortung, finde ich auch ganz wichtig.
Ja, total.
Also deswegen wollten wir dem Ganzen ein Schwergewicht geben, in dem dieser Titel eben ins Ministerium reinkommt, dass es nicht mehr nur so ein Nice-to-have ist, sondern ein Thema, dem wir uns verstärkt annehmen müssen, haushalterisch natürlich, Geld investieren müssen, aber eben auch durch unseren Masterplan Prävention, den wir gerade erstellen und der 2025, spätestens im Sommer dann vorgestellt wird, den wir mit verschiedenen Partnern erarbeiten. Da geht es um natürlich körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen, aber auch gesundheitliche Folgen durch den Klimawandel zum Beispiel wird eine Rolle spielen, Suchterkrankungen, aber alles, was auch damit zu tun hat, dass wir bestimmte Folgen durch den demografischen Wandel haben. All das spielt dort rein. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir wissen ja eigentlich, was uns gut tut. Ausgewogene Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte, also das Wissen selber ist es nicht unbedingt, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass die Krankmeldungen zunehmen, dass wir zwar länger leben, aber auch irgendwie alle länger krank sind. Auch das ist ja ein Fakt. Das heißt, möglicherweise fehlt es nicht am Wissen, sondern eher an der Fähigkeit, das Wissen, das wir haben, ordentlich umzusetzen. Also die sogenannte Gesundheitskompetenz im Grunde genommen. Und das mehr herauszukristallisieren, Gesundheitskompetenz insofern zu schaffen, als alle in der Lage sind, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, aber auch anzuwenden dann letztendlich im Alltag, also die richtige Entscheidung zur Krankheitsbewältigung, zur Prävention, zur Gesundheitsförderung zu treffen und damit natürlich die eigene Lebensqualität zu verbessern. Das ist Aufgabe des Präventionsplans und da haben wir uns breit aufgestellt mit 150 Partnerinnen und Partnern, die ganz unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, die aber vor allem auch vor Ort ganz örtlich Angebote machen. Das haben wir heute schon über die Gesundheitsregionen, wollen wir aber ausweiten. Zum Beispiel, du hast die Bewegung von Kindern in den Grundschulen angesprochen. Wir haben Projekte wie Fit Kids. Da geht es um Bewegungsverhalten von Kindern und Ernährung von Kindern. Wir müssen da frühzeitig anfangen. Das fängt in der Grundschule an, ja, gesunde Ernährung. Aber auch, dass es für viele ist es selbstverständlich, sich zu bewegen, andere eher nicht. Ja. Also da gibt es auch durchaus einige Dinge nachzuholen. Und vor Ort kann man viele tolle Projekte. Da haben wir heute schon Projekte, die wir auszeichnen mit unserem Präventionspreis zum Beispiel, die wir sichtbarer machen müssen und die Gelegenheit schaffen, dass die Menschen es in ihrem Alltag erleben und nicht nur theoretisch hören.
Du hast eingangs ein wichtiges Wort gesagt, Eigenverantwortung. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung durch das Gesundheitssystem, dass für Menschen, also gerade wenn man angestellt ist, in der GKV versichert, man sieht natürlich, Beiträge gehen da ab, aber sonst ist es relativ. Also es ist wie eigentlich eine freie Versorgung, die man bekommt, ohne dass man irgendwie weiß, was da genau passiert, auch was Dinge kosten oder man hat wenig Transparenz einfach als Patient, Patientin. Das wird sich jetzt natürlich ändern durch die EPA, da kommt zumindest eine Transparenz mal. Ja, was für eine Diagnose wurde da überhaupt gestellt, was wurde da abgerechnet? Wir haben ja erstmal nur die Abrechnungsdaten in der elektronischen Patientenakte. Wenn du Eigenverantwortung sagst, meinst du damit auch, dass Menschen transparenter werden müsste, was sie im Gesundheitswesen verursachen? Oder meinst du damit primär, dass wir uns alle stärker um unsere Gesundheit kümmern müssten, aber dass sich das System darauf nicht sozusagen, ja, darauf keinen Bezug nehmen sollte in der Art, wie es Leistungen erbringt und auch vergütet und so?
Ich finde, es ist beides richtig. Mhm. Was ich aber meinte, ist, dass wir alle dafür verantwortlich auch sind, wie wir mit unserem Körper und unserem Geist umgehen. Und mit Blick darauf, dass wir alle zum Glück, die allermeisten von uns, länger leben als die Menschen noch vor Jahrzehnten, bedeutet aber auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir möglichst lange gesund bleiben. Und dafür kann jeder Einzelne natürlich sehr viel tun. Und das hat nicht nur was mit Krankheit zu tun, sondern auch mit Pflegebedürftigkeit. Je aktiver ich zum Beispiel bin und je mobiler ich bleibe, desto mobiler bleibe ich auch im Alltag und habe eine höhere Chance, erst spät oder vielleicht gar nicht pflegebedürftig zu werden. Und auch darauf ist unser System angewiesen. Also nicht nur wir persönlich, sondern es ist auch im Interesse unserer Gesellschaft, dass wir alle auf uns achten. Und weil, wenn es natürlich so weitergeht wie aktuell mit immer weniger Menschen, die das Ganze auch auffangen können, finanziell, aber auch von der Pflege her und immer mehr älteren Menschen, die darauf angewiesen sind, weil sie multimorbid sind, gesundheitlich versorgt zu werden, aber auch in der Pflege, steuern wir auf sehr große Herausforderungen, um das mal euphemistisch zu formulieren, zu.
Ja, ich finde es spannend, weil du sagst, haben wir das Wort Bewusstsein gesagt, also wir müssen Bewusstsein dafür entwickeln und bindest dann aber auch die Communities mit ein, also mit den vielen Partnern, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube auch, es ist fast auch eine Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung, also da diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen. Und für mich ist das auch immer ein Narrativ, weil ich finde, digitale Transformation bringt da viel an die Oberfläche. Und ich finde es super spannend, dass gerade bei jungen Menschen Fitness und Gesundheit eines der Werte Nummer eins ist. Also auch natürlich durch Social Media, wenn man sich da so präsentiert. Und letztendlich braucht es da auch eine Antwort, eine gesamtgesellschaftliche Antwort. Deswegen, also ich freue mich da auf euren Aktionsplan und was ihr da ausruft, weil letztendlich muss ja einer auch damit mal anfangen.
Ja, und viele haben ja schon angefangen durch die digitalen Tools, durch die Devices. Weiß ich ja heutzutage, kann ich mich ja sehr gut tracken, ja, vom Schlaf über das eigene Sportverhalten, ja, theoretisch kann man sein ganzes Essen, keine Ahnung, abfotografieren und weiß, was man an Kalorien zu sich genommen hat, also theoretisch ist ja sehr viel möglich.
Praktisch mache ich das
ja,
manchmal
sogar.
Ja, ich
auch nicht so ganz.
Nee, ich mache es wirklich.
Ja, oft, ach, ja, du machst das?
Ah, okay, ich mache das. Ich lade meine Fotos von meinem Essen in ChatGPT manchmal rein und lass mir die Nährwerte ausrechnen und frage ChatGPT, was ich besser machen könnte. Und ich habe ja mal auch digitale Ernährungscoaches gebaut und mich mit dem Thema intensivst befasst und die Antworten sind sehr gut, ja. Und okay, wenn meine Apple Watch mir sagt, ich muss noch Aktivität machen, habe ich auch schon um 22 Uhr 5 Minuten Hampelmänner gemacht. Also
ja, das finde ich auch gut. Also mit den, Schritten, das zähle ich mittlerweile auch und schaue da ein bisschen kritischer hin, weil sonst hätte ich auch zu wenig Bewegung, bin dann vielleicht am Abend doch nochmal motiviert, zumindest dann nach Hause zu laufen. Auch wenn es dann vielleicht nicht mehr der Sport ist, aber dass man sich etwas bewegt hat. Beim Essen versuche ich anders die Balance zu finden. Da würde ich jetzt nicht alles abfotografieren wollen, was ich so tagsüber, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, so zwischen die Kiemen bekomme. Aber ich versuche dann immer morgens mir zumindest Äpfel und Karotten zu schnippeln, damit ich irgendwas für zwischendrin zum Essen habe. Das muss dann der passende Ausgleich sein.
Ja, und wie gesagt, also es macht halt einen riesen Unterschied, ne, ob man darauf achtet oder nicht.
Das ja, einfach, definitiv.
Das kann man bei sich persönlich sehen. Ja. Also ich finde es eben spannend, weil ich glaube, dass wir dadurch, dass das nicht der Fokus ist im System und dass die Vergütungsanreize da auch nicht sind, da haben wir einfach eine große Aufgabe vor uns, die bei Bildung anfängt. Also das unterstütze ich total. Ich habe noch ein Thema, weil unsere Zeit ist gleich zu Ende, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Ich habe nämlich, glaube letzte oder vorletzte Woche gesehen, dass ihr einen Wettbewerb aufgerufen habt, um KI-Anwendungsfälle zu finden, und habt ein ganz konkretes Thema euch rausgepickt, das Thema Frauengesundheit. Super relevantes Thema natürlich. Sehen wir jetzt gerade auch, kommen viele Themen von frauenspezifischen Erkrankungen, Endometriose als Beispiel oder auch das Thema Menopause, Wechseljahre, hormonelle Veränderungen bei Frauen, Kinderwunsch, also ganz viele Themen, die eher so ein bisschen unterrepräsentiert waren in der Vergangenheit, weil sie nicht so stark auf der Agenda waren, und da wollt ihr einiges machen. Also finde ich super spannend. Wie ist die Resonanz gewesen? Ihr wählt jetzt aus wahrscheinlich.
Ja, genau. Tatsächlich endet heute der Call. Und ja, ich bin gespannt. Also ich weiß schon, dass einige eingereicht haben und auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben 9 Millionen Euro zur Verfügung. Wir werden auch nur 3 Projekte tatsächlich auswählen davon, weil wir zum einen eine sehr intensive Begleitung haben wollen und eine, die auch finanziell wirklich gewichtig ist. Ansonsten hat man wieder zu viel Kleinstprojekte, wo jeder ein paar Euros bekommt und dann so unterwegs ist. Wir wollen wirklich 3 Projekte sehr intensiv fördern und im Bestfall zum Erfolg verhelfen. Und wir haben eine allgemeine Förderrichtlinie, die heißt digitale innovative Gesundheits- und Pflegeprojekte. Und wir stellen alle paar Monate sozusagen ein neues Thema vor und dann gibt es einen neuen Fördercall. Und nachdem ich dieses Jahr zum Jahr der Frauengesundheit im Ministerium ausgerufen habe, also wir haben extrem viele Projekte, runde Tische, Events zu dem Thema Frauengesundheit. Du hast die Gründe angesprochen. Wir sind da sehr unterrepräsentiert, was Datenerhebungen anbelangt, aber eben auch den Therapien teilweise zu wenig erforscht, in den Symptomen zu wenig bekannt. Wenn man sich Herzinfarkt und so zum Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, anschaut. Also da gibt es durchaus Nachholbedarf, deswegen dieses Thema Frauengesundheit. Und jetzt wollten wir einfach schauen, ob es gute Projekte gibt im Digitalbereich, die das Thema Frauengesundheit und KI miteinander verbinden und voranbringen. Und deswegen haben wir diesen Call gemacht. Und der nächste Schwerpunkt wird sein KI bei der Spracherkennung und KI in der Medizin. Also wird immer ein anderer Schwerpunkt sein, aber diesmal der Frauenschwerpunkt.
Ja, super spannend. Und die Lösungen, die sich bei euch bewerben, die müssen in Bayern sein oder können die überall sein?
Nee, das sind bayerische dann.
Das sind bayerische Lösungen. Ja, und in Bayern geht ja auch viel, also gerade im Innovationsbereich. Tatsächlich gibt es spannende Hubs in Bayern, also einige. Es ist nicht nur München, was man jetzt so denken würde, sondern auch der ganze Raum um Nürnberg.
Grundsätzlich eigentlich. Nürnberg hast du angesprochen.
Ja, die nehme ich immer so wahr, aber du kennst viel mehr.
Das stimmt, ja, weil die natürlich auch kommunikativ wirklich stark sind und tolle Aktionen machen. Wir haben aber darauf geachtet, dass es wirklich, es gibt zum Beispiel auch bei mir zu Hause in der Nähe das Spessarthaus, das ist auch ein Gründerzentrum, weil es natürlich auch auf dem flachen Land super Leute gibt, die mega Ideen haben, aber jetzt halt vielleicht nicht in der Metropole München leben. Trotzdem wollen wir für die ein Ökosystem schaffen, wo sie sich vernetzen können, wo sie Räumlichkeiten finden, die sie nutzen können, die ja kostenlos dann auch zur Verfügung stehen und wo sie ihre Ideen im Bestfall zum Skalieren bringen können. Und das haben wir wirklich flächendeckend in Bayern auf den Weg gebracht durch die Gründerzentren. Und das hat sich sehr gut etabliert, auch was die Unis anbelangt mit den Ausgründungen. Da bestehen natürlich auch extrem viele Kontakte, auch zu den Hochschulen natürlich. Also das läuft sehr zufriedenstellend, die Gründerszene.
Ja, ich finde das super, weil das auch neu ist, finde ich, also relativ neu, dass das Gesundheitswesen sich mit, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsförderung ein Stück weit verknüpft im Bereich Innovation, weil das ist ein gesunder Wirtschaftsbereich, das muss man sagen, wo wir in Deutschland auch hoch innovativ sind. In anderen Bereichen ist es wesentlich herausfordernder. Und wir werden ja gleich auch noch auf einer Konferenz sein. Da wirst du auch sein, habe ich gesehen. Da geht es genau darum, Start-up-Förderung. Finde ich auf jeden
genau,
Fall.
Genau, Venture Capital, ja. Das dann natürlich auch gebraucht wird. Viele haben natürlich auch das Problem, dass die Zeit, bis dann wirklich Krankenkassen sagen, wir übernehmen die Finanzierung, sehr lang sein kann. Ja, und da kämpfen dann einige ums Überleben und kann sehr schwierig werden. Deswegen ist es natürlich wichtig, da finanzstarke Partner an der Seite zu haben, die dabei helfen, gute Projekte dann und gute Ideen auch am Leben zu erhalten. Es geht aber nicht nur um Geld. Wir haben das gemerkt. Ich habe mit TUM Venture Lab, sagt ihr vielleicht ja, was, klar. von der TU München, mit denen zusammen habe ich einen runden Tisch organisiert und habe mich dort mit Startups der Szene aus dem Gesundheitsbereich getroffen und habe mir so angehört, was sind eigentlich deren Probleme, was brauchen die denn? Ja klar, natürlich brauchen die auch Geld, aber die brauchen vor allem auch den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, um mit denen zu besprechen, wie kann denn ein verbesserter Marktzugang überhaupt funktionieren? Was wird dort gebraucht? Wie kann die Kommunikation besser laufen zwischen denen? Klar, Finanzierung, aber auch Fragen zur Regulierung, zur Datennutzung war ein großes Thema. Belastung durch Bürokratie. Also das war sehr spannend zu sehen, was dort die Gemengelage bei denen ist. Wir machen jetzt noch eine zweite Runde, wo es auch darum geht, wirklich in den Austausch zu gehen mit den Stakeholdern aus dem jeweiligen Bereich, damit die nicht nur mit der Ministerin sprechen. Ich weiß da, glaube ich, auch ganz gut Bescheid über die Lage, in der sie sind, sondern es geht darum, die Menschen, mit denen sie das verkaufen wollen am Ende oder auch mit denen sie zusammenarbeiten wollen, die an einen Tisch zu bringen. Und die zu vernetzen. Und das versuchen wir jetzt mit der zweiten Runde und ja, cool. Versuchen da ein gutes Ökosystem oder das Ganze weiterzuspinnen, sagen wir es mal so.
Finde ich super, denn Innovation geht nur gemeinsam. Wir können diese ganzen Sachen ja nur gemeinsam lösen. Ich fand das jetzt total spannend. Wie gesagt, ich finde deinen besonderen Plot-Twist von der Digitalministerin jetzt zur ersten Präventionsministerin in Deutschland super, super spannend. Ich wünsche dir weiterhin extrem viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke dir.